im Wohnzimmer der Republik. Im knappen Schatten auf den Stufen der Kirche kauernd verspeise ich mein Sandwich. Was mich auf den Minoritenplatz zieht, ist die Beschaulichkeit des Ortes. Die Kirchenmauer im Rücken wärmt. Ich habe meine Schuhe ausgezogen. Das Kopfsteinpflaster ist heiß an diesem Frühsommertag. In den oberen Stockwerken der Ministerien gehen die Fenster auf und zu. Jemand wirft einen Blick vom Außenministerium herunter auf die Innenministerin, die eben den Platz überquert. Das gelbe Kostüm ist schon sehr jugendlich, findest du nicht auch? Ist der Kanzler schon weg? Wart auf mich, ich bin gleich da, ruft die Ministerin in ihr Handy, stöckelt kippelnd über das grobe Kopfsteinpflaster. Der Kanzler wartet um die Ecke, lehnt am Wagenschlag, im weißen Hemd, ohne Sakko. Er hält sein Gesicht lächelnd in die Sonne. Von gegenüber winkt der Finanzminister im Seidenanzug. Ich sehe mich um, kein Bodyguard weit und breit. Wir sind in Österreich, keine Gewalt, kein Sex weit und breit. Nur brave Minister und Ministerinnen, keine Sensationen, kein Bundeskanzler, der mit wehendem Haar auf einen Motorroller springt. Die Paparazzi kugeln im Bett herum, gähnen laut. Ich schaue auf die Uhr, trotte über den Platz. Der Außenminister liest Zeitung auf der Parkbank. Es ist das Wohnzimmer der Republik. Der Kanzler und die Innenministerin fahren im schwarzen Wagen ab, lassen die Grenzen des Wohnzimmers hinter sich, machen sich auf zum Wirtschaftsgipfel. Von dort geht der Blick weiter über die Höhen und Tiefen der Finanzwelt. Inzwischen treten Minister und Ministerinnen auf, treten ab. Farbe egal, die Einrichtung des Wohnzimmers wird angepasst, der Stil wenig verändert. In die Schlafzimmer schauen wir nicht hinein, in ihre Köpfe auch nicht. Ich passiere die Grenzen meiner Arbeitsstätte. Lichtschranke, Ausweiskontrolle, noch ein paar Stufen, ich bin gleich da. Der Kollege nimmt die Füße vom Tisch, als ich die Tür zu unserem Zimmer öffne. Schon da? Er putzt die Krümel seiner Jausensemmel vom weißen Hemd. Zigarette? Ich schüttle den Kopf, logge mich ein, er verschwindet ins Raucherzimmer. Man sagt, wie ein Wirbelsturm fege das Kapital über die globalisierten Märkte. Ich sitze im Auge des Wirbelsturms, in Ruhe. Um mich herum tobt das Kapital. Emsige Männer in schwarzen Anzügen, flotte Frauen in schwarzen Kostümen laufen treppauf und treppab und pflegen Netzwerke, um nicht ihren Plätzen in unruhigen Zeiten enthoben zu werden. In den Kellern ihrer Arbeitsplätze ist die aufstrebende Jugend eingebunkert, wo sie ins Einmaleins des Zahlenjonglierens eingeweiht wird. Hat sie sich einmal mit dem Prinzip der Kapitalvermehrung einverstanden erklärt, steht dem Aufstieg aus dem Keller ans Licht nichts mehr im Weg. Alle sorgen dafür, dass das Geld arbeitet. Geld muss im Fluss bleiben. Geld bleibt nur im Fluss, wenn Männer und Frauen emsig und flott treppauf und treppab laufen. Die Kurse an den Börsen treibt es hinauf und hinunter, haltlos und spekulativ, sagt man, das große Geld winkt kurz und entschwebt in andere Sphären. Ich dagegen sitze. Ich bewege mich nicht. Ich schaue zu, wie das Geld arbeitet und fließt. Es fließt direkt durch meine Finger, nicht wie früher, nicht konkret, nicht in Scheinen oder Münzen etwa, nicht geldzählerisch. Es fließt in Zahlen. Je abstrakter, desto besser lassen sich Millionen hin und her schieben. Manchmal sind es Milliarden. Bleiben wir bescheiden. Millionen sind außerhalb meiner Welt, in anderen Sphären. Diese Millionen sind abstrakt. Ich habe keine konkrete Vorstellung einer Million, weil ich keine Vorstellung von Werten im Sinne des Kapitals besitze. Das war schon immer das Bequemste zu behaupten, man wisse von nichts, man könne sich das nicht vorstellen. sitze im Auge des Kapitals und beobachte den Wirbelsturm. Ich sehe, dass Menschen die vielstelligen Zahlen hin und her bewegen und Kapital bilden. Je besser man sich im Wirbelsturm bewegen kann, desto mehr Geld fließt. Der Überschuss spritzt davon und gierig schafft man ihn in die eigenen Taschen. Geld muss fließen, es hilft nicht, es zu besitzen. Das Radio sagt uns, dass wir es ausgeben sollen. Aber wo ist das Geld? Wer hat es? Das Konkrete. Wer weiß, auf welchen Inseln die Scheine geparkt werden und wie man an sie herankommt? Die Gesellschaften, die das konkrete Geld unkonkret machen, sagen, sie wüssten es nicht. Alle suchen es, weil das Geld nur in Zahlen existiert. Diese Zahlen werden immer mehrstelliger, bis sie wieder schrumpfen und ein kleiner kurzer Strich davor gesetzt wird. Minus. Das Minus ist nicht schlimm. Aus dem Minus wird schnell wieder ein Plus, wenn man die Instrumente nur richtig beherrscht. Die Männer und Frauen beherrschen die Instrumente und ich rechne nach. Es ist ein Spiel. Ein Spiel, in dem selten jemand K.O. geht. Wenn einer verliert, darf sie, er, in der nächsten Runde wieder mitspielen. Mit einer anderen Farbe eben. So wächst das Kapital. Ich weiß es. Gelernt ist gelernt. In der Früh um 7:30 renne ich über den Graben. Auf meinem Weg zur Arbeit unterscheide ich haargenau zwischen den Gewinnern und den Verlierern. Neuerdings gehöre ich zur Gewinnerseite. In gutes Tuch gehüllt, auf neuen Schuhen, sehe ich mir sehr genau die Gesichter der sozial der Niederliegenden an und versuche, echte von gekünstelter Not zu unterscheiden. Dabei ist es gleichgültig, ob die schmierige Kleidung und die strähnigen Haare echt oder unecht sind. Allein die Bemühung darum und die Unausweichlichkeit der Erbarmungswürdigkeit lässt meine Füße umso fester den Asphalt treten, damit ich nicht wieder abrutsche, hinunter in die Gefilde der unter- oder unbezahlten Tätigkeiten, damit ich nicht in Mitleid verfalle auf meinem Weg zur Arbeit. Immer geben, sagt rührselig meine Mutter. Die Leute, die das meiste Geld haben, geben am wenigsten, weil sie sich nicht vorstellen können, wie es ist, arm zu sein. Das lange Band mit dem Schild baumelt um meinen Hals. Auf dem Schild ist ein Foto von mir, darunter steht mein Name. Ich gehöre meiner Firma. Ich bin das Rennpferd, das seinen Stall sucht. Andere Rennpferde mit anders bunten Bändern suchen die ihren. Wir stampfen vor Energie und schnauben in den kommenden Arbeitstag. Wir freuen uns auf die auf uns zukommenden Aufgaben, scharren mit den Hufen. Das Pflaster ist hart. Wenn wir nicht eifrig genug scharren, schaut uns der Jockey im Seidenblouson fragend an, hebt drohend die Peitsche, schließlich entlässt er uns seufzend auf den freien Arbeitsmarkt. Wenn, dann. Wenn nicht, dann nicht. Insofern eine familiäre Situation. Angeblich werden die Armen immer ärmer. Wer weiß das schon genau? Ich selbst profitiere vom Spiel. Ich habe mich entschieden, mitzuspielen, auf unterstem Niveau. Ich bin entbehrlich, aber nützlich. Vor allem, weil ich keine Meinung habe. Das wäre meiner Arbeit hinderlich. Ich lese also Zahlen, tippe sie akribisch in meinen Rechner, spreche und denke in Zahlen, nenne sie Umsatz, Gewinn und Verlust. Spreche von Geldwäscherichtlinien und Controlling und habe die Sicherheit, auf meinem eigenen Bankkonto eine kleine, aber stabile Summe vorzufinden, von der ich leben kann. Das ist praktisch. Ich bin eine praktische Frau. Mein Vater war Fischer. Das war praktisch, aber nicht im Sinne von Geld. Er hat immer gesagt, das Kind muss was lernen. Unter Lernen verstand er nicht das Fischen. Mein Vater hat immer gesagt, arm sein, das ist das Schlimmste, nie wieder arm sein. Hunger haben, das ist das Schlimmste, nie wieder Hunger haben. Arbeitslos sein, das ist das Schlimmste, nie wieder arbeitslos sein. Mein Vater hat mir seine Uhr geschenkt, sagte, die Uhr brauche ich nicht, ich habe Zeit genug. Er wäre sicher stolz auf mich, dass ich mich bei der Arbeit nicht bewegen muss, genauso wie er. Er lebte am Fluss, saß und schaute, wie das Wasser fließt. Das Wasser ernährte ihn mehr schlecht als recht. Auch ich lebe am Fluss, sitze und schaue, wie das Geld fließt. Das Geld ernährt mich recht und schlecht. Es beruhigt mich, dass es um mich herum fließt und stürmt. Je mehr die Männer und Frauen um mich herum laufen, desto ruhiger sitze ich. Mittags stürze ich aus dem gläsernen Käfig hinaus in die in Minuten bemessene Freiheit. Immer Achtung, immer Lächeln, alle sind sehr zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz. Man könnte es nicht besser haben. Die Dame von den Human Resources gibt sich alle Mühe. Wir werden ständig befragt und ausgewertet. Was könnte man an ihrem Arbeitsplatz noch verbessern? Wir wollen ihre größtmögliche Zufriedenheit erreichen. Ich halte ihr die Tür auf, sie schaut an mir vorbei, winkt meinem Kollegen, der eben die Treppe herunterkommt. Ich entwische. Im Eiltempo hole ich mein vorbestelltes Luxusmenü immer mit dem Blick auf die Uhr. Pro Arbeitstag erhalte ich einen Gutschein von 3 Euro für meine Ernährung. Das ist zu wenig. Als Ausgleich habe ich ein Gratis-Handy bekommen. Das ist zu viel. Das Volk braucht kein Brot, das Volk braucht Spiele. Heute besuche ich die Kaiserin Elisabeth im Volksgarten. Die stöckelbehafteten Arbeitsschuhe hämmern den Asphalt, ich bin flink. Die Kaiserin sitzt wie eh und je steif vor der Wasserfläche. Im Frühsommer ist der Platz leer. Die Steinbänke sind eisig kalt. Ich breite Mantel und Pullover aus, schütze meine dem Arbeitsplatz angemessene Arbeitskleidung mit Papierserviette und öffne die Plastikschachtel mit 6 abgezählten Stück Sushi Maki. Die Portion heißt Mini, der Preis ist Maxi. Die Kaiserin sitzt weiß zwischen roten Gladiolen, ich ihr gegenüber. Wir beide mit Blick auf die glatte Wasserfläche. Es geht mir doch besser als ihr. Das Plätschern des Wassers in dem Brunnen kühlt meinen Mut. Die Gedanken verschwimmen. Gern würde ich mich hinlegen auf eine Parkbank unter den rauschenden Bäumen und in die Blätter schauen. Ich raffe meine 7 Sachen zusammen, renne los, ich muss doch im Fluss bleiben, am richtigen Ort sitzen, mein Geld verdienen. Der Kollege wird die Füße vom Tisch nehmen und auf die Uhr schauen. Zigarette? Wird er fragen. Ich weiß nicht, warum ich immer zu spät komme. Die rumänische Bäuerin isst ihr Brot hockend zwischen den abgeernteten Kukuruzstauden. Die Bosnierin hockt sich an den Rand der Straße, während sie auf den Bus wartet. Die Somali hockt auf der blanken Erde und bietet mir süßen Tee an. Vor dem Bankomat in der Herrengasse hockt eine junge Chinesin auf hochhackigen Schuhen, während ihre Freundin die Geldscheine aus dem Apparat zieht. »Hi, Girls«, sagt der falsche Mozart auf dem Michaelerplatz zu einer Gruppe hochbusiger Touristinnen. »What are you doing tonight?« Junge Japanerinnen fotografieren lächelnd. Sie haben von ihren Kimono-tragenden Ahninnen die kurzen Schritte geerbt. Die üppigen Rosenbeete im Volksgarten, die glatten Steinfliesen der inneren Burg, die dunstigen Innenräume der Nationalbibliothek. Der gekehrte Vorplatz der Stallburg, auf dem sich die gestriegelten Lipizzaner recken, sind mein Zuhause. Die Fiakerfahrer mit ihren dicken Rossschwänzen, den mageren Pferden und den aufgeputzten Kutschen am Heldenplatz, die asiatischen Cellisten unter der Michaela-Kuppel, die blinden Sänger am Graben, die durch die Innenstadt lärmenden Schulklassen, die vor dem Haashaus jausenden Kindergartenkinder, die als Edelmänner verkleideten Slowaken am Stephansplatz, die geschminkten Damen mit den Einkaufssackerln teurer Boutiquen, in denen sie ihr Mittagessen ins Büro tragen, die jungen Männer in schwarzen Anzügen mit zu langen Ärmeln, zu kurzen Hosen und ungeputzten Schuhen, die knienden Bettler an den Straßenecken sind meine Familie. Ich öffne und schließe die Schubladen meines Lebens, steige ein und aus, wechsle die Farbe, passe die Wohnzimmereinrichtung an, der Stil ändert sich wenig, ich trete auf, trete ab im Wohnzimmer der Republik.